sind sie ja gerade ausgezeichnet worden als Verband des Jahres in der Kategorie Mitglieder und Mehrwert.
Was wir jetzt ins Leben gerufen haben, natürlich aus dem Bedürfnis der Industrie raus, ist tatsächlich eine Zusatzqualifikation zum sogenannten Flavor Technologist. Dann bieten wir den Studenten eben auch die Möglichkeit, direkt in die Unternehmen zu gehen im Rahmen von Praktika, schnuppern da rein, werden aber auch eben direkt an Produkte gelassen. Und wir haben also eine eigene Aromenrechtsvorlesung aus dem Boden gestammt. Das klingt vielleicht komisch, aber sowas gibt es bislang nicht.
Einer für alle. Ein Rheinland-Relations-Podcast rund um das Thema Verbandskommunikation. In Kooperation mit dem Media V Award.
Herzlich willkommen zu Einer für alle, dem Podcast für Verbandskommunikation. Heute begrüße ich Frau Theresa Brose und Herrn Tobias Koppitz. Hallo zusammen.
Hallo.
Hallo.
Bei Ihnen beiden ist ja ungewöhnlich, jetzt besonders Herr Koppitz bei Ihnen an Ihrer Person gemessen, Sie sind ja Geschäftsführer von gleich zwei Verbänden, dem Deutschen Verband der Aromenindustrie und dem Deutschen Verband der Riechstoffhersteller. Wie kam es dazu?
Also die Antwort könnte ganz einfach sein. Das ist bei uns schon immer so gewesen. Das ist also letzten Endes historisch bedingt. Aber wenn man da so ein bisschen reinguckt, dann lässt sich das vielleicht auch ganz gut herleiten. Die Unternehmen, die ich vertrete oder die eben in den beiden Verbänden drin sind, stehen für die sogenannte F&F-Branche. Und das eine F steht halt für die Flavors und das andere für die Fragrances. Das heißt also, die Unternehmen machen tatsächlich also beide Produkte, haben also viel miteinander zu tun, greifen auf die gleichen Rohstoffe zurück, sind aber eben was die Regulierung betrifft, eben ganz unterschiedlichen Regeln unterworfen. Und da kommt das so ein bisschen her. Wir sind sehr alte Verbände, muss man auch sagen. Also den Aromenverband gibt es schon seit 1906. Und der Duftstoffverband kam dann im Jahr 1954, also in den 50er Jahren des letzten Jahrtausends, muss man ja schon fast sagen, dazu. Aber sie sind immer schon eben sehr nah aneinander gewesen, vertreten die gleichen Branchen, wie gesagt. Und vielleicht als Beispiel auch nochmal, wenn man sich überlegt, eben unsere klassischen Grundstoffe sind Vanille und vielleicht auch Zitrusfrüchte, und man kann sich das vielleicht auch als Konsument ganz gut vorstellen. Eben aus der Vanille kann man ganz hervorragende Weihnachtsplätzchen machen oder halt eben auch ein schönes Vanilleeis im Sommer. Man kann aber auch sehr schöne Düfte draus machen. Und das Gleiche gilt letzten Endes eben auch für die Zitrusfrüchte, die eben hervorragend in Getränken schmecken, ja, aber halt eben auch ganz besondere, ja, die zitrischen Noten letzten Endes eben auch in der feinen Fragrance-Bereich mitliefern.
Spannend, also bevor wir gleich noch über die genauen Einsatzmöglichkeiten oder Einsatzgebiete der beiden Stoffe reden, können Sie sich vielleicht noch mal kurz vorstellen. Frau Brose, vielleicht fangen wir bei Ihnen an.
Ja, gerne. Also Theresa Brose mein Name und ich bin Referentin für Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit, auch bei den benannten beiden Verbänden zuständig sozusagen. Also ich darf auch beide Verbände betreuen in diesem Bereich. Ich bin jetzt seit einem halben Jahr dabei und bin noch am Entdecken der Branche sozusagen, aber ist sehr spannend und es macht viel Spaß auf jeden Fall.
Ja, und Herr Koppitz, wie lange sind Sie dabei und was haben Sie vorher gemacht? Wie war Ihr Weg?
Ja, ich bin jetzt seit fast 7 Jahren in den Verbänden tätig, in den beiden Verbänden tätig und habe aber eine längere Historie schon. Also ich bin von der Ausbildung her bin ich Rechtsanwalt und habe natürlich auch in Kanzleien gearbeitet, arbeite aber seit wahrscheinlich 15 Jahren in der Verbändewelt in Berlin. Habe längere Zeit in der Digitalwirtschaft gearbeitet und da tolle Erfahrungen gemacht. Habe dann in einem weiteren Verband, einem Wirtschaftsverband eigentlich gearbeitet, der sehr politiknah arbeitet und sehr stark eben, da hatte ich meinen Fokus gelegt, auch aufs Digitale, aber halt eben auch sehr stark auf Forschungs- und Innovationspolitik, auf Standortpolitik, auf Wirtschaftspolitik. Und genau, bin jetzt halt eben seit 7 Jahren in der Branche und liebe die Arbeit, bin Überzeugungstäter, was Verbändearbeit betrifft und fühle mich da sehr wohl.
Ja, und erfolgreich sind Sie auch, da kommen wir ja nachher auch noch zu der Auszeichnung als Verband des Jahres. Aber vielleicht nochmal kurz zur Einordnung, Aromen und Riechstoffe. Warum sind die wichtig für uns Verbraucher und was würde uns fehlen, wenn es die nicht mehr gäbe? Woran würden wir das merken?
Also man würde das, glaube ich, durch den ganzen Tag merken. Uns würde halt eben eine ganze Palette fehlen. Wir sagen, im Schnitt hat man 20 bis 30 Mal Berührungspunkte mit unserer Industrie am Tag. Morgens im Badezimmer, ja, beim Zähneputzen, beim Mundwasser, bei der Zahnseide vielleicht, beim Duschen, beim Duschgel, beim Shampoo, beim Cremen, beim, weiß ich nicht, Pudern, beim Deo, ja, beim Parfum, bei der frischen Kleidung, die man sich anzieht, die duftet. Und natürlich eben dann auch am Frühstückstisch. Ich trinke gerade einen Grey hier, der ist, hat eine leckere Bergamottnote. Das alles würde uns fehlen, wenn wir eben auf Produkte verzichten würden oder verzichten müssten, die eben aromatisiert oder beduftet sind.
Jetzt ist es so, diese Aromen und Geschmäcker, die werden ja künstlich oder synthetisch erzeugt und den Produkten zugefügt. Wenn wir jetzt so die aktuelle, ja, Großwetterlage im Bereich Ernährung uns angucken, dann kann es ja eigentlich nicht natürlich genug sein. Also ich kann mir vorstellen, aus PR-Sicht ist das auf jeden Fall kommunikativ ein Thema, wo Sie relativ viel aufklären müssen.
Das ist tatsächlich eine der größten Herausforderungen, die wir haben. Und die hat aber aus unserer Sicht viel damit zu tun, dass ja vielleicht noch nicht genug Wissen in der Gesellschaft über unsere Produkte da ist. Das ist, glaube ich, eine unserer Kernaufgaben, auch eben da für die nötige Aufklärung zu sorgen. Vielleicht, wenn ich einen Teil Ihrer Frage vielleicht, der so ein bisschen vor die Klammer ziehen kann. Sie haben jetzt von synthetischen Aromen und Duftstoffen gesprochen. Die gibt es natürlich auch, aber wir arbeiten eben auch sehr stark mit natürlichen Produkten. Also wir bilden letzten Endes die ganze Bandbreite ab und auch natürlich das Bedürfnis nach natürlichen Produkten können wir genauso gut erfüllen. Also das ist so für uns ein bisschen, wenn man nachher guckt, eben nur sich die chemischen Moleküle oder sowas, die Zusammensetzung anguckt, dann sind die Produkte oder ist ja der Aromastoff oder der Duftstoff letzten Endes chemisch der gleiche, egal erstmal wie er hergestellt wurde. Aber natürlich geht es eben ganz stark um die Verbraucherwahrnehmung, ja. Und das sind mit Sicherheit dicke Bretter, die wir da zu bohren haben. Aber ich glaube auch, dass das ganz gut vorangeht, also dass wir da ganz gute Erfolge machen, eben gerade dadurch, dass wir darüber auch sprechen, was wir eben tun oder was unsere Unternehmen tun, wie die an die Sache herangehen. Und ja, letzten Endes eben da so ein bisschen auch hinter die Kulissen gucken lassen, um gerade eben diese Sorgen, die da eben noch vorherrschen, so ein bisschen vielleicht auch die nehmen zu können.
Was sind denn darüber hinaus die kommunikativen Aufgaben, die Sie innerhalb des Verbandes wahrnehmen?
Also wir können das so ein bisschen auch nochmal trennen quasi. Einmal so ein bisschen die Sparte des Fachbereichs und dann auch nochmal so die Sparte der Endverbraucher. Das kann man auf jeden Fall klar auch nochmal trennen, weil einfach die Ansprache der Zielgruppe einfach auch nochmal eine andere ist. Im Bereich des Fachbereichs arbeiten wir vor allem eben mit sogenannten Handouts oder Factsheets, wo wir gewisse Themen nochmal kompakt zusammenfassen, die dort dann nochmal erklärt sind, die dann aber für die Industrie vor allem auch wichtig sind. Die würde einen Endverbraucher in dem Sinne vielleicht auch überfordern, weil es einfach zu genau, also zu spezifisch ist, sage ich mal, zu chemisch vielleicht auch zum Teil. Aber im Fachbereich folgen dann eben auch sowas wie Kongresse und Messen, wo wir eben auch vertreten sind, wo wir uns präsentieren, wo wir versuchen auch da unsere Industrie zu präsentieren und zu zeigen, was wir eigentlich machen und was dahinter steckt. Und auf der anderen Seite der Endverbraucher ist dann eben nochmal eine andere Ansprache. Man muss es etwas leicht verständlicher kommunizieren, dass halt so die klassischen Mythen, die es halt auch so gibt, irgendwie aufgeklärt werden. Da nutzen wir dann halt vor allem auch zum Beispiel die Arbeit mit Videos, weil es einfach nicht nur ein Text ist, den man sich durchliest, sondern auch einfach mit Bildsprache manchmal das nochmal leichter ist zu erklären und auch ansprechender ist. Und so wie, glaube ich, auch viele andere Verbände oder auch Unternehmen nutzen wir natürlich auch verschiedene Kanäle, über die wir das dann bespielen, um eben auch die Endverbraucher da zu erreichen auf verschiedensten Wege, sei es irgendwie über Social Media oder auch über ganz normale Pressemitteilungen oder so. Also da versuchen wir eben breit das zu fächern sozusagen.
Und das Thema, was im Moment ja alle so ein bisschen umkreist, alle Verbände, mit denen wir auch zu tun haben, ist das Thema Recruiting. Und damit Arbeitgeberattraktivität im weitesten Sinne vermarktet oder kommuniziert vom Verband. Und da sind wir ja bei dem Thema, wo ich eben schon kurz drauf eingegangen bin. Da sind Sie ja gerade ausgezeichnet worden als Verband des Jahres in der Kategorie Mitglieder und Mehrwert. Können Sie da mal vorstellen, was Sie gemacht haben?
Ja, sehr gerne. Da sind wir auch sehr stolz auf das Projekt. Das hat einen gewissen Vorlauf, aber was wir jetzt ins Leben gerufen haben, ist tatsächlich im Rahmen eines bestehenden Hochschullehrgangs, also der Ausbildung des Studiums des Lebensmitteltechnikers, ein neues Wahlfach und eine Ausbildung und eine Zusatzqualifikation zum sogenannten Flavor Technologist, also ein Aromatechnologe. Das gab es vorher nicht, das ist jetzt auch einzigartig und das gibt es auch sonst weiter nicht, also zumindest im deutschen Raum und ich würde sogar fast sagen, im europäischen Raum ist es einzigartig. Und wir haben das gemacht natürlich aus dem Bedürfnis der Industrie raus, die gesagt haben, wir suchen Fachkräfte, wir haben tolle Möglichkeiten, die wir hier bieten können, alleine es kommen nicht genug Leute oder ja, also und da haben wir gesagt, da versuchen wir was gegenzusetzen. Wir sind ja eine B2B-Branche, das heißt, wir handeln letzten Endes mit Stoffen, die dann eben die Unternehmen, die wir beliefern, zu Lebensmitteln oder zu Duftstoffen oder zu bedufteten Produkten halt machen. Also die Endprodukte machen wir nicht. Ne? Wir sind klassisch B2B und dadurch auch so ein bisschen vielleicht versteckt. Und das haben wir jetzt eben geschafft mit dem Studiengang, den wir hier mit einer Berliner Hochschule gemacht haben, dass es da einfach sichtbar wird, dass wir da halt eben junge Menschen eben in ihrem Studium schon heranführen an unsere Branche und den zeigen eben, was es da für Möglichkeiten gibt, gerade auch für Karrieremöglichkeiten. Und wir nehmen die relativ frühzeitig mit. Die kriegen halt eben natürlich nochmal eine besondere, das Wahlpflichtfach Aromatechnologie in der Uni anders dargelegt. Da sind dann halt eben chemische Grundlagen oder technische Grundlagen werden denen gegeben. Und dazu kommt dann halt eben der Teil, den wir anbieten. Wir haben also eine eigene Aromenrechtsvorlesung aus dem Boden gestampft. Also sowas, wie gesagt, es ist so, es klingt vielleicht komisch, aber sowas gibt es bislang nicht. Und wir haben da eben mit unseren Experten aus den Unternehmen ein umfangreiches Skript von über 200 Seiten erarbeitet. Und das ist eine Vorlesung, die lese ich in 4 Tagen für die Studenten, dass sie so einen Grundstock bekommen einfach, worum es im Aromenrecht geht. Und dann bieten wir den Studenten eben auch die Möglichkeit, direkt in die Unternehmen zu gehen im Rahmen von Praktika. Wir sind einmal eine Woche da und einmal 2 Wochen im Unternehmen und schnuppern da rein, werden aber auch eben direkt an Produkte gelassen, können da also halt, weiß ich nicht, den ersten Bonbon mal herstellen, der nach Erdbeere schmeckt oder eben gucken, wie man ein Getränk, das nach Cola schmecken soll oder sowas eben herstellt. Und die kriegen da also Berufserfahrung, die kriegen Kontakte und kommen damit eben letzten Endes ganz anders beflügelt, glaube ich, eben von dieser Erfahrung zurück und studieren auch ganz anders. Und unsere Hoffnung ist natürlich, dass sie irgendwann dann auch Fuß fassen bei uns in der Industrie oder eben in anverwandten Industrien und da das schon mal eben und relativ früh mitbekommen. Und dafür wurden wir ausgezeichnet jetzt vom Deutschen Verbändeforum. Und das ist natürlich ganz, ganz toll. Also ein schöner Lohn eben für unsere Arbeit, aber macht uns eben da ganz stolz.
Ja, unbedingt. Also ich finde das faszinierend. Ich glaube, da träumen viele Verbände von ihr, gerade wenn sie nischig unterwegs sind, ihr Thema im Lehrplan einer Uni zu verankern. Jetzt machen Sie das ja im Moment an der Berliner Hochschule für Technik. Erste Frage, wie sind Sie da rangekommen? Also weil das, ich glaube, die Frage stellen sich jetzt viele Hörerinnen und Hörer, wie funktioniert das? Wie kriegt man das hin?
Wie gesagt, es ist lange, lange her, aber wir haben uns mal auf die Reise begeben und auch bei verschiedenen Hochschulen oder Universitäten angeklopft und da gesagt, wir wollen unser Projekt oder unseren Gedankengang einfach mal vorstellen. Der war damals natürlich noch nicht so weit gereift, aber das waren so die ersten Sachen, wo man einfach mal gucken möchte, wo findet man Anknüpfungspunkte, wo findet man vielleicht ein gemeinsames Terrain, eine gemeinsame Interessenstellung. und haben eben mit dem einen oder anderen gesprochen. Und es ist natürlich auch so, unsere Industrie ist zwar sehr klein von den handelnden Personen vielleicht. Also auf der anderen Seite, man muss sagen, man kennt sich. Ja, und man kennt natürlich auch oder hat Kontakte eben auch zu anderen oder zu Hochschulen überhaupt. Und so kam es dann eben relativ schnell bei uns, muss ich sagen, dass wir hier den Anknüpfungspunkt gefunden haben mit der BHT, mit der Hochschule hier in Berlin. Und da sind wir relativ schnell eben auch übereingekommen, dass wir das Projekt verfolgen wollen. Der Weg dann selber allerdings, der dauerte dann, ich würde mal sagen, bestimmt noch ein Jahr, bis das dann eben in einem bestehenden Lehrplan integriert ist und bis die grünen Lichter in der Hochschule leuchten und man eben guckt einfach, wie das mit dem bestehenden Lehrpersonal eben aufgestellt werden kann und was sind überhaupt die Inhalte und was soll am Ende geprüft werden. Also das war für uns, wir haben auch viel Arbeit reingesteckt, aber das war bei uns anders steuerbar. Also wir konnten das ja eben eigenverantwortlich machen, aber so ist das zustande gekommen.
Und wie viele Studierende sind da jetzt durchgelaufen?
Wir sind jetzt bei über einem Dutzend. wir haben so ungefähr pro Durchgang sind es so 8, würde ich mal sagen. Es ist für uns halt eben auch immer, wir müssen ja dann halt eben auch immer die passenden Unternehmen finden, die dann eben auch die Studenten aufnehmen. Das in dem Rahmen von so 8 bis 10 hat sich das jetzt etabliert und läuft da auch eben ganz gut. Wir haben uns aber auch sagen lassen, dass es halt eben innerhalb der Wahlpflichtfächer, die sonst angeboten werden, in diesem Studiengang eine relativ hohe Zahl ist an Studierenden, die sich dafür interessieren. Also wir sind total zufrieden damit.
Und wie ist das? Also wenn das jetzt einmal läuft, dann könnte ich mir vorstellen, hat man ja direkt vielleicht auch noch größere Pläne. Also gibt es auch andere Universitäten in Deutschland, wo Sie, wenn man perspektivisch sagen, ja, die könnten doch eigentlich auch den Flavor Technologisten ausbilden?
Ja, das gibt es schon. Also es gibt mehrere Hochschulen oder Universitäten in Deutschland, die halt eben, die sozusagen in unserer Sparte arbeiten und ausbilden. Ja, also im Bereich der Lebensmitteltechnologie, wo wir uns sagen könnten, das würde da auch hinpassen. Was uns dann so ein bisschen noch, was wir eben auch eben sehr stark beleuchten müssen dabei ist, dass das, also so gut das inhaltlich läuft, es ist immer noch auch ein administratorischer Aufwand für uns. Und es bleibt natürlich auch dabei, dass wir auch nur auf unsere begrenzte Zahl an Mitgliedern zugreifen können und sagen können, wir haben hier Interessierte, die ihr aufnehmen könnt, sollt oder müsst, ja. Und das ist eher so ein Ressourcenthema bei uns, dass wir halt eben gucken müssen, wie können wir das alles abbilden, weil es soll ja dann eben auch für die Studierenden eben eine Erfahrung eben auch sein, eine positive Erfahrung, dass sie halt eben begleitet werden. Natürlich eben auch ein bisschen Eigenständigkeit dabei lernen sollen, aber wir wollen die halt eben so begleiten, auch dass sie wirklich eben eine schöne Erfahrung auch haben. Und das ist so ein bisschen so, dass das, was uns da so ein bisschen manchmal noch bremst, da noch größer einfach jetzt aktiv zu werden. Aber das ist Stand heute. Mal gucken, was da noch so in der Zukunft kommt.
Also das kann ich mir auch vorstellen, dass da in Verbänden, dass sie sagen, ja super, aber wer soll das machen? Also wie ist das bei Ihnen mit den personellen Ressourcen? Ich glaube, Sie verfügen jetzt auch nicht über eine 20 Teammitglieder starke Mannschaft. Ist das noch gut handelbar oder sagen Sie, ja, man muss sich das wirklich ganz genau überlegen, ob man das in die Verbandsarbeit noch reinbekommt, kapazitär?
Ja, das ist natürlich jetzt, wenn Sie mich fragen, sage ich, das ist alles noch gut handelbar, aber da muss ich natürlich auch vorsichtig sein. Also es ist stimmt, wir sind sehr, 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 vielleicht sind wir sehr effektiv aufgestellt, aber wir sind 4 handelnde Personen bei uns in der Geschäftsstelle und wir, genau diese 4 Leute sind es auch, die eben beide Verbände betreuen. Also wir sind da sehr schlank aufgestellt, wir können nicht viel mehr größere Sprünge da im Augenblick machen, aber so wie es im Augenblick läuft, ist es, glaube ich, noch handelbar. Und es ist natürlich auch so, das erste Mal ist immer das, nicht nur das Aufregendste, sondern eben auch das Aufwendigste. Und mittlerweile spielt es sich, wie gesagt, ein. Aber die Nadine Wiesner, die das bei uns eben hauptsächlich koordiniert, macht das ganz hervorragend und hat da ein Händchen für und koordiniert es wirklich ganz hervorragend. Und ja, aber da stehen wir erstmal im Augenblick.
Also die Mitglieder, also Ihre Mitgliedsunternehmen, die profitieren, klar, durch den Kontakt zu den Studierenden. wahrscheinlich auch durch eine Aufwertung des eigentlichen Jobs. Aber profitieren die darüber hinaus vielleicht auch noch intern? Also ist das was auch von den Mitgliedsunternehmen genutzt wird, dieses Lehrangebot?
Ja, das ist halt eben, also diese Vorlesung Aromenrecht, als ich vorhin gesagt habe, die gibt es eigentlich gar nicht. Also die haben wir von null geschaffen. Das ist unser eigenes neues Produkt, dann gilt das natürlich nicht nur für die Ausbildung, für die Studenten, ja, sondern es gilt natürlich ganz genauso für die Unternehmen. Die haben natürlich alle ihre internen Schulungen, was den rechtlichen Rahmen betrifft, und die kriegen natürlich auch von uns als Verband oder auch von den Dachverbänden da Hilfestellungen. Aber wir nutzen das auch, um diese Vorlesung auch einmal im Jahr jetzt für die Mitgliedschaft anzubieten. Und jetzt muss ich gleich mal, Theresa, vielleicht musst du mich gleich korrigieren, aber ich glaube, wir hatten da beim ersten Mal über 100, oder täusche ich mich, aber ich glaube, es waren 140 Teilnehmer oder sowas. Genau. So viele Mitglieder haben wir gar nicht. Also das bedeutet, das ist eben dann in den Unternehmen, sind dann eben auch teilweise 2, 3 Leute, 4 Leute, eine ganze Abteilung, die sich das eben anhören, um einmal eben konzentriert in diesen 4 Vormittagen lässt sich das abhandeln, dann einen Überblick zu bekommen von den Grundlagen bis halt eben zu den speziellen Anforderungen, was die Natürlichkeit betrifft oder was es da halt eben für Themen gibt. Und das wird also ganz hervorragend angenommen und ist halt eben auch ein absoluter Mehrwert für die Mitgliedschaft.
Gerade auch für neue Mitarbeiter in den Unternehmen war das eben auch ein super Angebot, die halt auch vielleicht dann in der Industrie noch nicht so lange vertreten sind. Und die halt dann nicht an der Uni waren und den Studiengang quasi mitgemacht haben, ist es natürlich auch eine super Möglichkeit, da dann auch nochmal den Mehrwert mitzunehmen. Und das Unternehmen kann das dann eben kostenfreier theoretisch auch nutzen und annehmen.
Ja, also ich muss sagen, so herzlichen Glückwunsch dazu. Also nochmal zu diesem Erfolg, dann auch zu dem externen zertifizierten Erfolg quasi als Verband des Jahres. Ich finde das super. Ich finde das super, wenn man so eine Maßnahme aufsetzt und die dann halt an ganz vielen verschiedenen Stellen wirkt, ne? Also die Mitglieder in dem Fall gleich mehrfach glücklich macht. Das ist super. Herr Koppitz, Sie hatten eben gesagt, dass ein Jahr gedauert hat, bis das dann im Lehrplan da verankert war. Aber ich glaube, insgesamt so von der ersten Idee, bis sie dann das erste Mal quasi vor die Studierenden getreten sind, das wird ja wahrscheinlich ein längerer Zeitraum gewesen sein, oder?
Ja, ich würde jetzt mal so ungefähr sagen, dass es 2 Jahre waren. Also sozusagen von der Idee, dann haben wir relativ schnell eben dann auch gesagt, wir wollen die umsetzen und haben die ersten Universitäten angesprochen, bis wir dann, wir haben natürlich auch Glück gehabt, dass wir mit der BHT relativ schnell einen Andockpunkt hatten, wo wir gesagt haben, hier passt es, hier treiben wir es jetzt eben auch. Hier vertiefen wir das und gehen jetzt wirklich eben dann auch an die Umsetzung. Aber natürlich eben auch diese ganze Materialerstellung bei uns intern hat natürlich gedauert. Wir haben dann mit uns Experten auseinandergesetzt in den Unternehmen auch zu sagen, was sollte eigentlich, wenn man die reine Praxisbrille auf hat, was sollten im optimalen Fall die Studierenden, wenn die durchgelaufen sind durch dieses Programm, was sollten die mitbringen, um wirklich einen perfekten Grundstock zu haben, um dann später in der Industrie anzufangen? Also auch da haben wir geguckt, was sollte eigentlich in unserem internen, ja, also dem, nicht dem Universitätslehrplan, sondern in dem, was die Unternehmen anbieten, was sollte da eigentlich abgehandelt werden? Also was müssen die wissen, wenn es um die Aromenkreation geht? Oder was muss man eigentlich sensorisch eben mal mitgemacht haben, um da irgendwo sich wohlzufühlen oder damit arbeiten zu können? Das hat eben auch alles Zeit gedauert. Und das muss man natürlich auch sagen, das machen unsere Mitglieder dann immer so neben ihrem Job, also im Ehrenamt eigentlich. Aber auch da muss ich sagen, können wir extrem glücklich sein. Wir haben eine so tolle Mitgliedschaft, die halt eben da diese Bereitschaft mitbringt, ihr Wissen, ihr Know-how, ihre Expertise mit einzubringen. Die wissen natürlich auch, wofür sie das machen, aber wir können uns da überhaupt nicht beklagen, sondern eben wirklich auf so viel Ressource zurückgreifen und das eben gemeinsam mit den Mitgliedern gestalten, dass es einfach wirklich Spaß macht. Also es ist ganz, ganz toll. Aber klar, den zeitlichen Vorlauf, den braucht man dann doch, wenn man so ein Projekt angeht.
Ja, wobei ich 2 Jahre immer noch überschaubar finde für das, was Sie da erreicht haben.
Einer für alle. Last but not least.
Ja, unsere beliebte Kategorie Last but not least. Frau Brose, gibt es irgendwas, was wir jetzt noch nicht besprochen haben, das für unsere Zuhörenden interessant sein könnte?
Ja, vorhin zum Beispiel im Bereich Verbandskommunikation habe ich ja hauptsächlich so über die externe Kommunikation gesprochen. Was bei uns natürlich auch ein wichtiges Thema ist, ist die interne Kommunikation. Also quasi Kommunikation zwischen unseren Mitgliedern und uns. Dort arbeiten wir mit auf verschiedenen Wegen quasi. Wir haben engen Austausch in bestimmten Arbeitsgruppen. Also zum Beispiel habe ich im Kommunikationsbereich jeweils eine Arbeitsgruppe pro Verbandsseite, bei der eben Mitglieder dann vertreten sind, Personen von Mitgliedern und wir uns da eben auf Kommunikationsebene austauschen, welche Projekte eben gerade so wichtig sind, vor allem auch für die Verbandsseite. Und es ist natürlich auch sinnvoll, sich da mit den Mitgliedern auszutauschen, die dann natürlich auch widerspiegeln, was die sich vom Verband wünschen, wo wir sie unterstützen können. Und da werden dann teilweise eben auch Projekte zusammen erarbeitet. Und dieser regelmäßige Austausch gibt es dann eben zum Beispiel auch auf der Regulatory-Seite, also nochmal einen anderen Bereich, wo dann eben auch Experten zusammenkommen aus der Industrie, die dann eben auch einen regelmäßigen Austausch haben. Und das hilft uns, aber auch unseren Mitgliedern enorm, um da eben auch auf einer gewissen Ebene zu bleiben. Und das ist halt nicht nur auf deutscher Ebene, sondern dann eben auch auf europäischer Ebene vertreten auf beiden Seiten, also Duftseite und Aromseite. Da herrscht eben auch ein regelmäßiger Austausch mit Verbänden aus Europa, um einfach auch dort gemeinsame Projekte tatsächlich auch durchzuführen. Und auch sich eben gegenseitig zu unterstützen und auch eben zu schauen, okay, wo kann man sich helfen, welche Thematiken betrifft ganz Europa, welche sind vielleicht nur für Deutschland. Also das ist auf jeden Fall auch sehr interessant für uns auch immer, diese Austausche.
Also Sie sind dann quasi so ein bisschen der Verstärker oder der Hub von Informationen, die jetzt im Ausland auftauchen, in anderen europäischen Ländern, die Sie dann auch in die Mitgliedschaft in Deutschland reintragen.
Genau, richtig, genau. Also es gibt ja teilweise auch, je nach Land, oder gibt es ja auch verschiedene Bestimmungen und Regularien, an die man sich halten muss. Und genauso aber auch kommunikative Themen, die teilweise auch unterschiedlich sind. Aber vieles ist eben auch ähnlich. Und da ist dann auch wichtig, dass man als Industrie einfach auch die gemeinsame Sprache spricht und sich da quasi auch an diese Vorgaben hält und aber auch das so nach außen kommuniziert und das eben gemeinsam.
Herr Koppitz, haben Sie noch ein last but not least Thema?
Wir könnten vielleicht so ein bisschen in die Zukunft gucken und so ein bisschen vielleicht auch mal sehen, was passiert eigentlich bei uns in den Industrien. Und ich hatte Ihnen ja gesagt, wir sind lange am Markt, lange etabliert, also wir sind sozusagen sehr bodenständig. Und dennoch gibt es natürlich Entwicklungen, die ich ganz spannend finde. Ja, und wir haben im Augenblick gerade in der Presse viele Diskussionen über künstliche Intelligenz und was sind da so halt eben die Treiber, was hat das für Auswirkungen auch bei künstlicher Intelligenz, bei der Bilderstellung zum Beispiel, also in den Urheberkreisen, große Diskussionen, was ist eigentlich mit dem Künstler, was ist eigentlich noch Kunst? Da ging neulich ein großer Aufschrei durch. Wir haben ein ähnliches Thema bei uns auf der Duftstoffseite, wo wir halt eben auch vermehrt Projekte haben oder einsetzen, eben künstliche Intelligenz nicht ganz zur Erstellung von Düften, aber immerhin für Vorschläge, für so ein bisschen ein Out-of-the-Box-Denken, wo halt eben große Datenbanken gefüttert sind halt eben mit bestimmten Rezepturen für Düfte verschlagwortet sind und wo heutzutage der Parfümeur halt eben sich Vorschläge machen lassen kann von einer künstlichen Intelligenz für halt eben neue Düfte, sage ich mal. Und ich habe mit dem einen oder anderen Parfümeur dazu auch gesprochen, wie er das empfindet und ob er das halt eben auch als Bedrohung empfindet oder nicht. Und das, was ich durchweg durch die Bank eigentlich bekommen habe, ist, dass das sehr positiv aufgenommen wird, dass man halt eben gerade sagt, das ist so ein klassisches Zitat, das ich dazu immer bekommen habe, die künstliche Intelligenz macht mir Vorschläge, da wäre ich selber gar nicht so drauf gekommen, weil man halt eben doch vielleicht so in bestimmten Bahnen denkt und sagt halt eben, ach, das ist ja irgendwie ein Twist, den finde ich ganz interessant und den lässt man sich dann eben man nennt es ja bei uns Ausmischen, ja, dann hat man eben so ein bisschen so ein Duftprofil, an dem man dann schon mal riechen kann, vielleicht auch in bestimmten Schattierungen. Und an dem fängt man dann an, weiterzuarbeiten, ja, aus dieser Inspiration raus. Also da kommen ganz neue Blickpunkte oder eben, wie gesagt, Inspirationen in den Markt, die es so vorher noch nicht gab. Das finde ich auch eben ein ganz, ganz spannendes Thema. Und es hat bei uns eben auch, also auch unter dem Gesichtspunkt wird es ein bisschen betrachtet, hat es natürlich auch mit Nachhaltigkeitspunkten aus vielerlei Hinsicht, zum einen Rohstoffe, aber auch Zeit zu tun, dass man halt eben sagt, also dieses ganze Trial and Error, das man vielleicht vorher manchmal hat, wenn man was Neues sucht oder sich was ausdenken möchte, eben, also das verkürzt sich eben signifikant. Und das finde ich irgendwie, ganz, ganz spannende Entwicklungen im Augenblick, da vielleicht auch wirklich mal auf Düfte zu kommen, die man vorher so noch gar nicht in der Nase hatte.
Also bei uns insgesamt, also in der Kommunikationsbranche natürlich auch. Und ich glaube, das ist ein super Thema, was auch nochmal eine eigene Folge irgendwie lohnt. Also wie Verbandskommunikation durch künstliche Intelligenz in Zukunft verändert wird. Ich glaube, da steht viel an. Nehmen wir uns mal vor, die Folge. Herzlichen Dank für das super interessante Gespräch mit Ihnen beiden. Ich glaube, da können andere Verbände sich wirklich noch einiges abgucken, gerade bei dem Thema, wie bringe ich mein Thema oder das Thema meiner Mitglieder in die Universitäten. Also das war wirklich super. Vielen, vielen Dank für Ihre Zeit. Hat mir sehr viel Spaß gemacht.
Klasse, ja. Mir auch. Ja. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Einer für alle. Ein Rheinland-Relations-Podcast in Kooperation mit dem Media V Awards.